Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Willkommen bei der Kultur vom 28. Oktober. Ein offener Brief prominenter Frauen an den Kanzler aus aktuellem Anlass. Der beschäftigt uns vielleicht die Töchter, die eher kritisch zu ihm stehen. Dann fragen wir, wie lange die Gesellschaft eigentlich noch milliardenschwere, unbezahlte Care-Arbeit von Frauen missachten will. Dann gehen wir nach Belgrad, wo ein prominenter Theatermacher von serbischen Autokraten zur unerwünschten Person erklärt wird. Wir wollen wissen, wie man Wissenschaft in Zeiten von Verschwörungstheorien vermittelt und wie schlimm Kindheit im alten Ägypten war. Also wer geglaubt haben sollte, die Debatte um das deutsche Stadtbild sei nur eine Episode, eine kurze Episode, der hat sich getäuscht, wie wir alle sehen. Seit 2 Wochen läuft sie nun, seitdem also Kanzler Merz vom Stadtbild sprach, in dem Menschen ohne legalen Status und vor allem Männer sich nicht an Regeln halten würden. Später sprach er von Töchtern, die man nur fragen müsse, worum es dabei gehe. Dann wäre schon klar, was er meint, weil es ja eine Debatte darum gab, dass er sich da sehr vage ausgedrückt hätte. Es gab jedenfalls Vorwürfe, Proteste, es war die Rede von Rassismus. Seit heute gibt es auch einen offenen Brief von über 50 prominenten Frauen mit verschiedensten Hintergründen. Sie schreiben, Zitat, wir möchten gerne über Sicherheit für Töchter sprechen. Wir möchten es allerdings ernsthaft tun und nicht als billige Ausrede dienen, wenn rassistische Narrative gerechtfertigt sollen. Wir wollen, dass Frauen sicher sind, schreiben sie hier auf der Straße und im eigenen Zuhause. Und sie haben gleich 10 Forderungen, unter anderem eine konsequentere Strafverfolgung bei sexualisierter und häuslicher Gewalt. Eine bessere Beleuchtung öffentlicher Räume, Femizide als eigenen Tatbestand im Strafgesetzbuch, mehr Geld für Frauenhäuser, ein besseres Gewaltschutzgesetz, mehr Schutz vor digitaler Gewalt und zum Beispiel auch bemerkenswert Recht auf körperliche Selbstbestimmung durch die Reform der Paragraphen 219 und 218 und noch einige weitere Forderungen. Unterzeichnet haben diesen offenen Brief unter anderem Grünen-Politikerin Ricarda Lang, Klimaaktivistin Luisa Neubauer, Autorin Alice Hastas und die Schriftstellerin Mito Sanyal, Tochter indisch-polnischer Eltern, bekannt geworden mit dem Roman Identity. Schönen guten Abend.
Ich grüße Sie.
Welche Rolle eigentlich spielt dieser Brief? Was hat Sie bewogen, hier zu unterschreiben?
Also erstmal dachten wir uns, wir machen mal konkrete Vorschläge. Also wir rennen ja seit Jahren immer jeder rechten Verschiebung hinterher und sagen, aber das stimmt doch nicht, aber das stimmt doch nicht, aber das stimmt doch nicht. Und hier warst du die Möglichkeit einmal zu sagen, das ist geheuchelt, wir wissen, dass es geheuchelt ist, aber wir nehmen dich jetzt beim Wort, lieber Bundeskanzler. Wir haben ganz konkrete Vorschläge, wie, wenn es dir wirklich um die Frauen geht, dann bitte beweis das jetzt.
Ich habe ja schon einige genannt, aber auf jeden Fall die gesamte Debatte, bevor wir auf diese Themen, auf diese Vorschläge kommen, in dieser Liste, die gesamte Debatte ist ja angestoßen worden, dass ja, glaube ich, da sind wahrscheinlich uns alle einig, Frauen sehr vielen verschiedenen Gefahren und Diskriminierungen ausgesetzt sind und Kanzler Merz ja erst einmal vom Stadtbild sprach, also von dem öffentlich Sichtbaren, also weniger vielleicht von häuslicher Gewalt oder anderen Themen, sondern dem, was auf der Straße passiert. Ich frage Sie jetzt mal. Tatsächlich. Wo und wo fühlen Sie sich unsicher?
Also wir müssen uns einfach nur die Polizeistatistiken angucken. Da ist der gefährlichste Ort für eine Frau zu Hause mit Menschen, also mit Männern aus ihrer Familie oder irgendwie, die sie persönlich kennt. Das ist irgendwie viel, viel, viel gefährlicher. Ich glaube im Verhältnis 10:1 irgendwie zum öffentlichen Raum. Und de facto ist der öffentliche Raum für Männer gefährlicher als für Frauen, weil Männer viel, viel häufiger Opfer von Gewaltverbrechen werden. Deshalb, ich fühle mich wirklich hier instrumentalisiert und zwar als sowohl als Frau als auch eben als Frau mit Migrationshintergrund. Also zu welcher Gruppe soll ich mich da zählen? Irgendwie soll ich gegen meinen eigenen Vater, gegen meinen Sohn diskriminieren, dass die nicht ins Stadtbild passen? Das kann doch nicht sein.
Aber es geht erstmal, bleiben wir vielleicht mal wirklich bei einem öffentlichen Bild, bei dem, was sozusagen auf der Straße passiert. Das ist ja das, was die gesamte Debatte ausgelöst hat. Also Sie fühlen sich, wir nehmen jetzt mal die häusliche Gewalt kurz zur Seite, Sie fühlen sich in der Öffentlichkeit nicht besonders bedroht.
Also das ist ja schwierig zu sagen. Es gibt Gewalt gegen Frauen, es gibt übrigens auch Gewalt gegen Männer im öffentlichen Raum. Sie hatten es eben erwähnt, es gibt Femizide. Natürlich gibt es Bedrohungen. Die Frage ist, wo kommen die her? Wenn wir die Medien anmachen, haben wir das Gefühl, über 90% der Bedrohungen, sowohl im öffentlichen Raum als auch überall sonst, kommen von Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt jetzt gerade eine Studie, die belegt hat, nein, wir Medien, also ich bin ja auch Journalistin, ebenfalls auch für den WDR, wir melden diese Bedrohung irgendwie eigentlich hauptsächlich dann, wenn der Täter einen Migrationshintergrund hat. Dann nennen wir das. Das heißt, wir berichten viel, viel häufiger darüber. Wir berichten dreimal so häufig über diese Verbrechen als über andere Verbrechen. Und daher kommt dieses verzerrte Bild. Und ich glaube, wenn wir wirklich was ändern wollen, dann brauchen wir erstmal eine richtige Analyse. Und deshalb wäre meine Hoffnung, wenn dieser Kanzler es wirklich ernst meint, wenn es nicht einfach nur der Versuch ist, Stimmen bei der AfD abfangen zu wollen, dann sollte er sich wirklich mal mit den Frauenberatungsstellen zusammensetzen, sich mal beraten lassen, wie können wir die Stadt sicherer für Frauen machen? Was wären wirklich gute irgendwie Methoden, die wir anwenden könnten? Und dann sollte er wieder in die Öffentlichkeit treten und sagen, okay, das sind die Erkenntnisse, die ich jetzt wirklich habe.
Was wäre das zum Beispiel? Also in Ihrem Forderungskatalog sehe ich hier, was öffentliche Räume angeht, vor allem erstmal bessere Beleuchtung, Überwachung öffentlicher Räume. Wäre das zum Beispiel ein kleiner Schritt?
Also irgendwie bessere Beleuchtung ist schon mal eine ganz wichtige Sache. Ist auch die Frage irgendwie, wo sind dann jeweils die Straßenbahnhaltestellen oder so. Überwachung, also ich schreibe ja viele öffentliche Briefe, wo ich nicht mit jeder einzelnen Formulierung Überwachung, da sagt auch die Polizei, mehr Überwachungskameras sorgen nicht dafür, dass es weniger Verbrechen gibt, aber dass sich die Leute mehr überwacht fühlen. Da muss ich sagen, könnten wir sogar selber nochmal nachschärfen. Was aber unter anderem ganz wichtig ist, ist, dass die Frauenberatungsstellen, dass die Frauenhäuser, dass die weiterhin gefördert werden. Und die CDU hat ja gerade massiv genau in diesem Bereich gespart. Und da muss ich auch sagen, Entschuldigung, dann Butter bei die Fische. Wenn es ihm um die Frauen geht, dann sollte er bitte auch in die Sicherheit von Frauen investieren.
Als Zufluchtsorte, als Safe Spaces für Frauen.
Als Zufluchtsorte, ja. Aber auch als Prävention. Also die Frauenberatungsstellen machen ja auch ganz, ganz viel, wenn es um irgendwie also Selbstverteidigung für Frauen geht, was ja auch nochmal Prävention ist. Also es gibt eine einzige Studie der EU, was irgendwie für Prävention nützlich ist. Und da irgendwie ist deutlich die Arbeit der Frauenberatungsstellen explizit hervorgehoben. Ansonsten, wir gucken uns ja nie Prävention an. Wir gucken ja immer, wen müssen wir bestrafen, aber wir wissen ja gar nicht, was Prävention ist. Deutschland hat die Istanbul-Konvention ratifiziert, 2018. Und das heißt, wir haben uns dazu verpflichtet, Gelder an Prävention zu stecken. Wir wissen weder, was Prävention ist, noch stecken wir da die Gelder rein. Und das ist ein Problem.
Auf der einen Seite haben wir die rationale Debatte, wir haben Statistiken, wir haben Strukturen, wir haben politische Kritik und dann gibt es so etwas ja wie eine gefühlte Sicherheit. Ich glaube, das kennen wir ja alle, unabhängig vom Geschlecht, tatsächlich in der Öffentlichkeit, dass viele Menschen bestimmte Orte als No-Go-Areas empfinden, die sind es vielleicht de facto gar nicht, aber sie werden so empfunden. Das sagt ja sogar die CDU-Gesundheitsministerin Nina Wagen, die von No-Go-Areas für Frauen spricht. Müssen wir uns auch mit diesen irrationalen Ängsten dennoch auch ernsthaft auseinandersetzen?
Es gibt in der Psychologie ein wunderbares Zitat, was ich immer sehr gerne anwende. Das heißt irgendwie, wir können alle Bedrohungen wegnehmen, aber Menschen fühlen sich noch lange nicht sicher. Das heißt, was wir auf der einen Seite machen müssen, ist natürlich für objektive Sicherheit zu sorgen. Aber wenn Menschen irrationale Ängste haben, dann ist es halt in erster Linie die Frage, wo kommen die her? Wie werden die geschürt? Also Formulierungen wie No-Go-Areas, die kannte ich bis vor kurzem noch nicht. Die sind halt wirklich, sind eigentlich so rechte Talking Points, die es inzwischen geschafft haben, in einen Mainstream-Diskurs zu kommen. Und das ist halt wirklich, also ich möchte überhaupt nicht sagen, irgendwie niemand fühlt sich jemals unsicher auf der Straße. Aber da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Debatte eben nicht emotional führen und irgendwie eine Panik schüren, sondern dass wir wirklich gucken, wie können wir de facto Sicherheit verstärken. Und wenn es darum ginge, dann gäbe es wirklich ganz viele Möglichkeiten. Wir haben 10 Punkte aufgezählt, die irgendwie erstmal relativ konkret sind. Dann kann man da anfangen. Aber zu sagen, irgendwie, wir wir identifizieren einen Feind und dieser Feind ist irgendwie der Mensch mit unklarem Aufenthaltsstatus. Kann ich übrigens niemandem ansehen, auch im Straßenbild nicht. Das kommt nochmal dazu. Und wenn diese Menschen nicht da wären, dann gäbe es keine sexualisierten Übergriffe mehr in Deutschland. Das ist einfach falsch. Also es ist nicht nur falsch, sondern es geht auch tatsächlich gegen unsere Verfassung. Es ist halt überhaupt nicht erlaubt, Menschen aufgrund ihrer Herkunft zu diskriminieren, denen Verbrechen zuzuschieben, die sie de facto noch gar nicht begangen haben. Das darf man nicht in Deutschland.
Also der migrantische Hintergrund der gesamten Debatte ist für Sie einfach eine Politisierung?
Der migrantische Hintergrund dieser Debatte ist instrumentalisiert. Was de facto so ist, dass irgendwie man sich das angucken muss und fragen muss, welche Kriterien führen zu, da ist ja auch überhaupt nichts differenziert. Geht es um Vergewaltigung, geht es um sexuelle Belästigung, worum geht es hier genau? Ne? Aber wenn wir uns einen Aspekt mal rausgreifen, sexuelle Belästigung, dann irgendwie gibt es ja ganz viele Kriterien, die dazu, also Alter ist ein ganz wichtiges Kriterium, da ist Herkunft überhaupt noch nicht. Altersgeschlecht ist auch ein wichtiges Kriterium, ob Menschen arbeitslos sind und so weiter und so weiter. Also da müsste man wirklich einmal in die Forschung reingucken. Aber was gemacht wird, ist irgendwie, es wird sozusagen ein Feind, der auch der andere ist, ne? Also heraus identifiziert vermeintlich und gesagt, und den isolieren wir mal. Und das geht an dem Problem vorbei.
Aber irgendetwas muss diese Äußerung von Friedrich Merz ja ausgelöst haben. Also vielleicht doch gerade in ihrer Wahrheit. Die Debatte wird ja so unendlich breit geführt. Ich weiß nicht, wie Ihr Eindruck ist. Es geht ja bei weitem nicht nur um Sicherheit, um Themen wie Migration oder öffentlicher Raum. Es geht um so viel. Es geht Sport und Kulturangebote, Architektur, Verkehrspolitik, Gewaltprävention. Die Liste ist so lang. Es geht letztlich, was ist das eigentlich? Geht es um das soziale Miteinander, um sozialen Ausgleich, um Frieden im Alltag des Zusammenlebens zwischen allen Geschlechtern und Gruppen? Ist eine ziemlich große Debatte, oder? Ist die ausgeartet, ausgebüxt, wenn man so will?
Ich glaube, es geht um zwei Punkte. Das eine, was wirklich alle sehr, sehr, sehr erschrocken hat, ist, dass hier ein Kanzler, der ein Repräsentant für irgendwie die deutsche Bevölkerung sein soll, anfängt wirklich so AfD-Talking-Points zu übernehmen. Und in einer Form zu reden, er ist nicht der Allereinzige und auch nicht der Erste, aber als Kanzler mit einer solchen Repräsentationsgewalt, das ist erschütternd. Aber das sind Dinge, die vorher wirklich nur einzelne Stimmen und in der Regel die AfD gesagt hat. Ne? Das ist wirklich so Femo-Nationalismus, also feministische Themen zu instrumentalisieren, um rechte Inhalte durchzubringen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wir haben das Problem, dass wir eine Regierung haben, die sich entschieden hat, 5% des Bruttosozialprodukts, was 50% der Gelder, die wir zur Verfügung haben, ins Militär, also in Rüstung und so weiter zu stecken. Das heißt, es muss überall wahnsinnig gespart werden. Und das kennen wir auch, dass da unterschiedliche Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Es gibt so einen wunderschönen Comic, da sitzt so jemand mit so einem Teller voller Kekse und irgendwie dann gibt es zwei Leute ohne Kekse und ein Keks liegt in der Mitte und der sagt, guckt mal, die Armen wollen irgendwie euch Ausländern den Keks wegnehmen. Und er hat halt irgendwie diese riesige Platte vor sich. Und so ein bisschen ist das so. Also da werden halt verschiedene Gruppen, bei denen gerade massiv gekürzt wird, gegeneinander ausgespielt. Und der Versuch ist jetzt zu sagen, wir drehen die Debatte um, wir sagen, dann lasst uns einmal über die richtigen Probleme reden. Lasst uns darüber reden, dass wir haben Probleme im Stadtbild. Wir sind noch nicht in Birmingham, wo die irgendwie Müllabfuhr nicht mehr kommt, weil die Stadt pleite ist. Aber wir sind an den Punkten, wo irgendwie die Städte kaputt gespart werden, wo die Infrastruktur kaputt gespart wird. Es sei denn, da sollen Panzer drüber rollen. Dann überlegen wir uns, ob wir Brücken sanieren und ansonsten nicht. Und das kann ja nicht sein.
Sagt Mito Sanyal, die Schriftstellerin, eine derjenigen über 50 prominenten Frauen, die einen offenen Brief an Kanzler Merz unterschrieben haben angesichts der Stadtbilddebatte. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Und jetzt warten wir auf die Antwort.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Noch hält sich ja Kanzler Merz sehr zurück. Wir haben es ja gehört heute auch in Dresden, wo er aufgetreten ist, dass im Moment er offenbar sich bei der Debatte erst einmal zurückhält. Wir werden es weiter beobachten natürlich. Aber etwas, was Frauen natürlich seit Jahrhunderten auch belastet und bis heute, ist Care-Arbeit, da sie sich da um Familie und Haushalt kümmern und soziale Beziehungen und dafür eben nicht bezahlt werden, obwohl das Milliarden wert ist. Keine Gesellschaft würde ohne die unbezahlte Arbeit von Frauen funktionieren und die Männer tun viel zu wenig, um das zu ändern. Thema einer Ausstellung in Hamburg im Museum für Arbeit. Annette Schneider hat sich für uns umgeschaut.
Kochen, putzen, waschen.
Was ist eigentlich Care-Arbeit?
Einkaufen, an Termine erinnern, Termine organisieren, an Entscheidungen erinnern, die jetzt getroffen werden müssen, diese Entscheidungen begleiten, versuchen, Emotionen zu regulieren, einfach da zu sein und zuzuhören ganz viel.
Eine eindringliche Videoarbeit mit kurzen Statements von Migrantinnen und Nichtmigrantinnen über bezahlte und unbezahlte Care-Arbeit eröffnet die Ausstellung, die mit Interviews, Fotoserien, Filmausschnitten, Installationen und einigen drastischen Zahlen auf anschauliche Weise die existenzielle Bedeutung von Care-Arbeit für unsere Gesellschaft vor Augen führt. Ein Thema, das immer aktuell sei, betont Museumsdirektorin Rita Müller.
Es umfasst das ganze Sorgen, sich kümmern, Fürsorge, Pflege. Es ist unbezahlte Arbeit, bezahlte Arbeit, es ist beides. Und im Endeffekt betrifft es uns alle. Es betrifft unseren Alltag. Wir machen immer alle Care-Arbeit.
Eine Fotoserie zeigt den stressigen Alltag einer jungen Mutter in den 1960er Jahren. Hohe Glasvitrinen präsentieren, als seien es wertvolle Kunstobjekte, eine Klobürste, eine Kaffeemaschine, Windeln und Heftpflaster. Drumherum hängen alte, bestickte Leinentücher. Eines zeigt eine Frau mit einem Kind auf dem Schoß. Daneben die Worte, nur eine Mutter weiß allein, was lieben heißt und glücklich sein. Schnee von gestern?
Es ist ein Thema, das immer noch zwischen den Geschlechtern sehr ungleich verteilt ist. Also wir haben auch ein Plakat in der Ausstellung, das mit Zahlen nochmal belegt, dass Frauen im Durchschnitt 9 Stunden in der Woche mehr Hausarbeit leisten als Männer.
Kochen, putzen, Wäsche waschen, Kinder versorgen, kranke und alte Familienmitglieder pflegen. 75% der bezahlten und nicht bezahlten Fürsorgearbeit wird von Frauen geleistet. Man stelle sich einmal vor, die Care-Arbeitenden würden einen Tag streiken, überlegt Kurator Mario Bäumer.
Es ist so, dass klar ist, dass Care-Arbeit einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren letztendlich ist, der politisch totgeschwiegen wird. Aber es ist schon die Rede davon, dass über 45% der Wirtschaftsleistung aus auch unbezahlter Care-Arbeit rührt. Und das ist dann im Umkehrschluss die Zahl, dass wenn Care-Arbeit komplett ruht, bricht alles zusammen.
Die isländischen Frauen haben genau das 1975 gemacht. Auch in der Ausstellung spielt Widerstand eine Rolle. Transparente und Flugblätter erinnern an Aktionen gegen unbezahlte Hausarbeit in den 1970er Jahren. Andere dokumentieren aktuelle Kämpfe für mehr Personal und angemessene Bezahlung in Krankenhäusern. Auch die Interviewten sind sich einig. Natürlich wollen sie Fürsorgearbeit möglichst liebevoll leisten. Trotzdem sei es, ob bezahlt oder nicht, Arbeit. Und die muss als solche benannt werden.
Weil das sich kümmern um andere, ja, in unserem derzeitigen Wirtschaftssystem, das auf Gewinnmaximierung beruht und bei dem Arbeiten so im Zentrum steht, viel zu wenig Bedeutung beigemessen wird.
Fotoserien und Filmausschnitte dokumentieren die Folgen der teils verheerenden Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen, die totale Erschöpfung durch zu wenig Personal. Bessern tut sich kaum etwas. Im Gegenteil, Krankenhäuser werden geschlossen, die Pflege privatisiert. Gleichzeitig warnen Experten vor einem Pflegenotstand, als wäre fehlendes Personal ein unberechenbarer Schicksalsschlag und nicht gemacht. Die perfide Folge, wo staatliche Pflege fehlt, müssen andere noch mehr private Sorgearbeit leisten. Mario Bäumer.
Ich habe selber einen autistischen Sohn und wenn ich über Politik rede, ist es eher, dass ich Unterstützung von Initiativen erfahre. Und so geht es auch vielen, die mit Personen mit Behinderung leben. Da gibt es eine große Unterstützung, aber es sind Vereine, Initiativen und Freunde, die eigentlich das mittragen. Und die Politik ist dann nicht der erste Ansprechpartner.
Seit Jahrzehnten wird im Fürsorgebereich gestrichen. Jugendarbeit, Bildungs- und Sportangebote, Schwimmbäder, Bibliotheken, Altentagesstätten. Längst versorgen Roboter Kranke und Alte oder begleiten sie, wie in Japan, beim Sterben.
Hello, my friend. I am the end of life care robot.
Eine kritische Ursachenanalyse dieser gesellschaftlichen Entwicklung findet man in der weitläufigen Bücherecke. Ute Meyer-Gräwe etwa schreibt in einem Essay, das heutige Wirtschaftssystem beruht auf der Abwälzung der Kosten für Care-Arbeit wie für sämtliche Naturressourcen, um Profitraten ins Unendliche zu steigern. Das, schließt die Soziologin, muss sich ändern.
Annette Schneider über Care-Arbeit als Thema in einer Ausstellung in Hamburg im Museum für Arbeit. Kunstfreiheit ist auch in Europa nicht selbstverständlich, wie wir gerade wieder in Serbien sehen können. Ein renommiertes Festival, das BITEF-Festival, das wichtigste Theaterfestival Südosteuropas, wurde durch seinen politisch besetzten Vorstand dazu gebracht, einen ziemlich renommierten Theatermacher und auch Intendanten der Wiener Festwochen auszuladen. Milo Rau nämlich, dessen Arbeit wir hier ja auch bei uns im Programm, auch in der Sendung Fazit, immer wieder verfolgen seit Jahren. Und zwar offenbar wegen dessen kritischer Haltung zur serbischen Politik und zur Rolle des autoritären Präsidenten Aleksandar Vučić. Der Journalist Bartolomeus Lafert ist immer wieder viel in Serbien und ist gerade in Belgrad. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was genau hat denn die serbische Politik gegen Milo Rau aufgebracht?
Milo Rau hat die serbische Politik eigentlich schon im letzten Jahr gegen sich aufgebracht. Damals hat er schon das BITEF eröffnet dort auch präsentiert. Und in seiner Eröffnungsrede hat er vor allem darauf hingewiesen oder kritisiert den Besuch von Olaf Scholz kurz zuvor in Serbien. Und Olaf Scholz war da, um mit dem autokratischen Präsidenten Aleksandar Vučić einen Lithium-Deal zu schließen, wo es darum geht, dass Europa in den kommenden Jahren Lithium aus Westserbien gewinnen will, um damit die deutsche und die europäische Autoindustrie zu versorgen. Und Schätzungen gehen davon aus, dass rund 90% des europäischen Bedarfs aus Serbien kommen könnten in Zukunft. Noch ist dieses Projekt aber nicht gestartet, da es auch viel lokalen Widerstand gibt und weshalb es lange auf Eis gelegt wurde, bis eben ein Gericht diesen Beschluss gekippt hat, nachdem Olaf Scholz zu Besuch war. Und das war die ursprüngliche Kritik von Milo Rau, dass er gesagt hat, da sind irgendwie koloniale Ausbeutungsmechanismen zugange und das wollte er kritisieren. Im Endeffekt hat sich davon aber auch Serbien oder der serbische Präsident selbst angegriffen gefühlt, dass man jetzt sehen kann, dass in diesem Jahr die künstlerische Leitung des Festivals ihr Programm vorgestellt hat und dann wieder Milo Rau im Programm aufgetaucht ist, gesagt wurde, nein, diesmal geht es nicht und Milo Rau kann nicht auftreten.
Und die künstlerische Leitung dieses Festivals ist ja auch zurückgetreten. Man fragt sich, wie geht es überhaupt bei diesem Festival weiter? Das ist ja nicht irgendeins. Ich habe es ja schon erwähnt. Also es gilt als eines der wichtigsten überhaupt in Südosteuropa. Mit jahrzehntelanger Tradition, hat es überhaupt noch eine Zukunft angesichts einer solchen Situation?
Ich glaube, auch hier muss man sich anschauen, was ist im letzten Jahr in Serbien passiert. Seit einem Jahr wird in Serbien gegen das Regime von Aleksandar Vučić demonstriert. Der Grund war der Einsturz des Bahnhofs Vordachs in Novi Sad und dem von Studierenden geleiteten, eingeführten Protest haben sich im vergangenen Jahr viele, viele Bürgerinnen aus ganz Serbien angeschlossen, unter anderem auch viele Leute aus der Kulturbranche. Das hat dazu geführt, dass die serbische Regierung und die Städte hier und der Staat Kulturinstitutionen und Einrichtungen Förderungen gestrichen haben, wie zuletzt auch vielen kleineren Theaterfestivals. Und jetzt hat man gesehen, dass sie nicht nur bereit sind, Förderungen zu streichen, sondern dass sie letztlich auch so weit gehen, aktiv zu zensieren und in diesem Fall eben das Programm vom BITEF abzulehnen, was höchstwahrscheinlich nicht zustande kommen wird, weil es gibt jetzt keine künstlerische Leitung mehr. Das Festival hätte Ende November, Anfang Dezember stattfinden sollen. Die Frage ist, wo man so schnell noch ein neues Programm aus dem Ärmel zaubern will, geschweige denn jemanden, der das auf die Beine stellt.
Aber könnte das jetzt vielleicht ein Wake-up-Call sein, tatsächlich für die Kulturszene? Sie haben es ja erwähnt, die war ja schon bei den Protesten dabei, aber jetzt geht es ja wirklich ans Eingemachte offenbar. Es geht ja an die Kunstfreiheit, an grundsätzliche Fragen, an so ein renommiertes Festival. Organisiert sich da gerade die Kulturszene und widersteht?
Man muss sagen, die Kulturszene hat sich in den letzten Jahren und vor allem seit Beginn der Proteste sehr, sehr klar auf die Seite der Proteste geschlagen. Man hat es gesehen am Nationaltheater, wo irgendwie Schauspielerinnen und Schauspieler auch nach Vorstellung irgendwie sich solidarisiert haben mit den Studierenden, mit den Protesten. Das Resultat war auch hier am Nationaltheater, und was in Serbien selbst noch einen größeren Aufschrei als jetzt Milo Rau hervorgerufen hat, dass man Dragoslav Bokan eingesetzt hat von der Regierung als Präsident des Verwaltungsrats des Nationaltheaters, der ein ehemaliger Anführer einer serbischen Miliz in den Jugoslawienkriegen war und ein Unterstützer von Präsident Aleksandar Vučić und dessen erste Handlung in seiner neuen Funktion, in dieser Schlüsselfunktion war es, den Schauspielerinnen und Schauspielern zu verbieten, sich politisch auf der Bühne zu äußern. woraufhin die Anfang Oktober mit einem Streik, mit einem Bahnstreik reagiert haben, bevor die neue Saison losgegangen ist. Und die Reaktion des Regimes darauf war, dass man gesagt hat, dass das Theater ist einsturzgefährdet und es muss jetzt erstmal drei Wochen dicht gemacht werden. Und das sind so die letzten Mittel, mit denen das Regime gerade auffährt, um die Kulturschaffenden in den Griff zu kriegen. Und auch wenn man mit Leuten hier spricht, dann sagen sie einem so, das ist jetzt irgendwie ein Versuch, sich zu rächen, uns dafür zu bestrafen, dass wir den Mund aufmachen. Aber es wird ganz sicher nicht dazu führen, dass wir aufhören.
Das heißt also, da ist immer noch Widerstandsgeist da. Wie stark ist die Kulturszene verankert in der Gesamtgesellschaft in Serbien? Das Gefühl, dass es da Solidarität über alle Grenzen hinweg gibt?
Ja, auf jeden Fall gibt es Solidarität über alle Grenzen hinweg. Ich glaube, wir werden es jetzt wieder am Samstag sehen, wo sich der Jahrestag vom Bahnhofseinsturz in Novi Sad zum ersten Mal jährt. Da werden in Novi Sad zu einer Gedenkveranstaltung, die gleichzeitig aber auch sowas ist wie eine große Anti-Regierungsdemonstration, Hunderttausende erwartet. Und natürlich sind da die Kulturschaffenden vor Ort. Natürlich sind da auch die Studierenden von den Kunstunis und Theaterunis vor Ort, die Sachen da bieten, die auch immer wieder Performances irgendwie gezeigt haben in der Vergangenheit. Und ich glaube, da wird sich nochmal zeigen oder wird man nochmal sehen, wie Serbien tatsächlich zusammensteht. Und da ist natürlich ein entscheidender Teil auch die Kulturschaffenden.
Sagt Bartholomäus Laffert in Belgrad, live in Belgrad, über die Bedrohungen der Kunstfreiheit und über den Widerstandsgeist vieler Serbinnen und Serben. Ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Michael Mellinger.
Gut eine Woche nach dem Juwelendiebstahl im Pariser Louvre war heute die Kulturkommission des französischen Senats vor Ort. Sie kritisierte die Sicherheitsvorkehrungen. Diese entsprechen nicht dem, was man von einem Museum erwarten könne, so der Präsident der Kommission Laurent Lafont. Er forderte unter anderem, das Videoüberwachungssystem zu verbessern. Am 19. Oktober waren 8 Kronjuwelen Frankreichs im Wert von rund 88 Millionen Euro gestohlen worden. Die Täter gelangten mit einem Kran bis zu der Galerie, in der sich die Schmuckstücke befanden. 2 Verdächtige wurden bisher festgenommen. Die Louvre-Präsidentin Laurence Descartes hatte Mängel im Überwachungssystem bereits eingeräumt. Ein Museum im thüringischen Gotha will mit dem Palastmuseum in Peking zusammenarbeiten. Das Herzogliche Museum stellt Kunstwerke von der Antike bis in die Neuzeit aus. Das Pekinger Palastmuseum zählt zu den bedeutendsten Museen Chinas. Beide Einrichtungen wollen in den kommenden Jahren wechselseitige Ausstellungen organisieren. Das teilte die Friedenstein-Stiftung mit, die für das Gotha-Museum zuständig ist. 2027 könnte das Palastmuseum mit einer Ausstellung in Gotha zu Gast sein. Darüber wird gerade verhandelt. Ein Jahr später könnte es eine Gegenausstellung in der verbotenen Stadt in Peking geben. Ziel ist, den musealen Austausch zwischen Deutschland und China zu vertiefen und das gegenseitige Verständnis zu fördern. Mit dem Deutschen Musical-Theaterpreis werden herausragende Leistungen im deutschsprachigen Musical gewürdigt. Jetzt sind die diesjährigen Gewinner geehrt worden. Gleich 7 Auszeichnungen gingen an die Produktion Die Weiße Rose über die gleichnamige Münchner Widerstandsgruppe gegen das NS-Regime. Das Musical, das im Festspielhaus Neuschwanstein uraufgeführt wurde, basiert auf Briefen, Tagebucheinträgen, Originalzitaten und Verhörausschnitten. 4 Auszeichnungen des Deutschen Musical-Theaterpreises gingen an das Stück Einstein, A Matter of Time, vom Theater St. Gallen über das Leben des Physikers.
Michael Mellinger mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Ohne Wissenschaft keine Erkenntnis, aber manchmal ist sie natürlich auch abstrakt, diese Wissenschaft, und komplex, oder besser meistens eigentlich. Also muss sie erklärt werden, das machen wir Journalisten zum Beispiel, oder gute Influencer, oder YouTuber, oder alle zusammen, oder eben auch ein Festival, wie das Silbersalz-Festival in Halle an der Saale, das Wissenschaft mitten in die Innenstadt bringt, unter die Leute, Wissenschaft zum Diskutieren und zum Anfassen. Die Geschäftsführerin ist Donata von Perfall. Guten Abend.
Guten Abend, ich freue mich sehr.
Ich würde gerne erstmal erklären, es ist ja ein bemerkenswerter Titel, den Sie da haben, Silbersalz-Festival. Wieso Silbersalz?
Als wir das Festival gegründet hatten vor 8 Jahren in Halle an der Saale, da wollten wir einen Titel haben, der sich mit der Region verbindet und gleichzeitig auch international gut klingt. Und die Silbernitrate sind an der Universität in Halle erforscht worden. Das sind ja die Vorläufer der Fotografie. Und wir sind ein Festival zwischen Wissenschaft und Medien. Und es gibt ja auch noch die Saline in Halle und insofern dachten wir, passt das. Und es wird auch sehr gut angenommen, dieser Name.
Das heißt, ein Festival, was sich auch auf Halle bezieht, was ja auch ein wichtiger Wissenschaftsstandort ist, einer der ältesten Unis Deutschlands. Auch wichtige andere Institute sind dort. Inwieweit ist Halle als Ort so wichtig für Sie?
Also Halle ist als Ort insofern wichtig, wie Sie selber schon sagten. Es ist eine Stadt für die Wissenschaften und hat eine sehr starke Tradition. Die Leopoldina, unsere Nationale Akademie der Wissenschaften, sitzt hier. Ganz, ganz viele Forschungseinrichtungen haben hier ihre Sitze auch. Und es bietet sich einfach an, ein Festival, was ja sehr speziell auch ist, indem wir Wissensvermittlung machen, auch in einer Stadt umzusetzen, wo sehr viele Organisationen sind, mit denen wir gemeinsam das auch machen können. Weil ein Festival lebt durch Partnerschaften. Und da sind wir in Halle wirklich an der besten Stelle.
Wie ist das Umfeld in Halle? Ich meine, es ist durchaus auch politisch nicht immer einfach in Sachsen-Anhalt, eine sehr auch politisch aufgeladene Region. Wir werden im nächsten Jahr dort Landtagswahlen erleben, wo die AfD, die ja durchaus, ich sag mal, nicht bei allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beliebt ist, dort vermutlich stärkste Kraft sein wird. Welche Rolle spielt das?
Wir leben in Deutschland immer, das darf man nicht vergessen, in einer Demokratie, in einer noch gut funktionierenden Demokratie. Und ich glaube, gerade so Festivals wie das Silbersalz-Festival, wo wir ja dritte Orte der Begegnung schaffen, wo wir Themen wie Demokratie, Ungleichheit, Migration, Integration, Gesundheit und den Klimawandel bespielen und unsere Besucherinnen auf Augenhöhe abholen, mit Wissenschaftlerinnen faktenbasiert zu diskutieren, sie einladen, Perspektiven zu wechseln, sich eine Meinung zu bilden und eben Teil des Diskurses von morgen zu sein. Solche dritten Orte werden immer wichtiger werden in unserer Gesellschaft generell. Und deshalb ist das Silbersalz-Festival auch in der jetzigen politischen Situation natürlich gerade in Sachsen-Anhalt extrem gut ansässig.
Weil Sie sagen, faktenbasiert, ne? Also ich sag mal, Wissenschaft ist ja in den letzten Jahren nicht zuletzt durch das Aufkommen von Verschwörungserzählungen und gefühlten Wahrheiten. Und auch in der Welt von Social Media hat es Wissenschaft nicht einfach. Es ist nicht mehr selbstverständlich, von Wissenschaft einfach als gegeben auszugehen und der Wissenschaft die Autorität zuzugestehen, wie es vielleicht früher mal war. Wie gehen Sie damit um?
Ich glaube auch, dass was die Wissenschaft darin oder die Wissenschaft auch gerade lernt oder gelernt hat in den letzten Jahren, ist auch eine Kommunikation zu machen, die auch verständlich ist für alle. Und wir beim Festival tun es in der Form, dass es zugänglich ist. Wir haben ja Besucherinnen von 0 Jahren bis 99 Jahren, dass alle, wann immer sie zum Festival kommen, auch Formate finden, wo sie sich angesprochen fühlen, wo man diese Augenhöhe eben findet. Und nochmal da zurück auf diese dritte Orte, die wir schaffen. Ich glaube, dass gerade so im Zeitalter der Social Media, dass man irgendwo hingehen kann und eine Wissenschaftlerin oder eine Expertin zum Anfassen hat, diese Glaubwürdigkeit zu schaffen, das schaffen wir eben ganz gut beim Festival.
Und dazu gehen Sie in die Innenstadt von Halle, so wie ich das sehe. Sie waren auch mal in einem alten Kaufhaus. Wie ist es jetzt?
Ja, wir gehen in ganz Halle an 14 Veranstaltungsorte und das zentrale Zentrum, das ist unser Festivalzentrum, das ist direkt am Marktplatz. Da gehen wir in die alte Galeria Kaufhof, die wir jetzt seit 3 Jahren bespielen dürfen und die wir auch in diese Transformation mitgebracht haben. Also das Kaufhaus des Westens, was ja in den Osten kam und dann wieder quasi zugemacht worden ist. Aber wir es wieder aufgemacht haben als Kulturzentrum, als Begegnungsstätte mitten im Herzen von der Stadt Halle.
Also Sie prägen ein neues Stadtbild, hätte ich fast gesagt, um mal einen Begriff zu verwenden, der gerade
mit
im Moment...
Mit vielen, vielen Partnerinnen allerdings aus der Stadt und auch der Umgebung, ja.
Weil von Stadtbild ist ja die Rede, wenn es plötzlich auch um politische Fragen geht, um grundsätzliche Fragen geht. Ist das eine Debatte zum Beispiel, die auch für Sie eine Rolle spielt?
Ja, durchaus, aber die führen wir mit der Stadt und mit dem Land zusammen. Parallel zu uns findet das Lichterfest statt und die Stadt hat ja 4 verkaufsoffene Sonntage zum Beispiel zur Verfügung und einen davon haben sie jetzt auch auf den Sonntag vom Silbersalz-Festival gelegt. Das zeigt auch die Wertigkeit, die wir haben.
Kommen wir mal zu den Themen, die Sie da beschäftigen. Was für eine Wissenschaft zeigen Sie?
Wir haben in diesem Jahr über 120 Veranstaltungen mit Filmen, Diskussionsrunden, Vorträgen, Installationen, Performances und über 80 internationale Gäste, Wissenschaftlerinnen, wie gesagt schon an 14 Veranstaltungsorten. Und da zeigen wir Filme. Wir haben auch eine große immersive Ausstellung. Wenn Sie ein Filmbeispiel wollen, ich gehe immer ganz gerne, es ist immer für mich sehr schwierig, ich gehe gerne auf den Ende des Festivals. Wir zeigen zum Beispiel About a Hero am Sonntagabend um 8 Uhr. Das ist unser Abschlussfilm. Das ist ein Film, der ist komplett mit künstlicher Intelligenz, also mit KI generiert. Und zwar im Stil von einem Werner Herzog-Film. Und Werner Herzog, also der reale Werner Herzog, hat dem Film auch seine Stimme verliehen. Und wir diskutieren danach mit unserem Publikum darüber, über die Verantwortung im Umgang mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel. Wir haben aber auch sehr partizipative Formate, zum Beispiel, man kann bei uns in futuristische Raumanzüge schlüpfen und auf einer Expedition nach Spuren vom Leben suchen mit dem Projekt Exoterritories. Also damit bringen wir den Weltraum mitten in die Stadthalle.
Das heißt, es ist immer auch die Idee, dass man dort teilnehmen kann, dass man berührt wird, dass man Teil dieses Vorgangs dort ist und nicht nur einfach zuschaut.
Das ist uns ganz wichtig. Also die Partizipation steht im Zentrum des Festivals, die Begegnung und des Austausches. Und das spiegelt sich in allem wider, was wir machen.
Und wie ist es mit, ich sag mal, den Dingen, die vielleicht wehtun? Klimawandel, Artensterben? Oder konzentrieren Sie sich eher auf die Wissenschaft, die faszinierend ist und vielleicht auch eher angenehm, sage ich mal so?
Nein, gar nicht. Also bei uns steht der kritische Diskurs sehr im Mittelpunkt. Aber natürlich holen wir auch erstmal ab. Wir holen ab, indem wir auch Spaß machen, Freude bereiten und die Wissenschaft grundsätzlich feiern. Aber die Themen werden bei uns sehr kritisch diskutiert und auch beleuchtet, weil die ganzen großen gesellschaftlichen Themen können wir nur gemeinsam eben lösen. Und das geht auch nicht auf nationaler Ebene. Und dieses Verständnis versuchen wir eben wieder zu vermitteln.
Ist das auch ein bisschen eine Spielwiese bei Ihnen?
Ja. Definitiv. Eine Spielwiese, die sehr viel Spaß macht.
Das sagt Donata von Perfall, die Geschäftsführerin des Silbersalz-Festivals in Halle. Wissenschaft zum Anfassen, zum Verstehen, zum Reflektieren geht am Donnerstag los und geht bis zum Sonntag. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen.
So, und eins ist ja schon so, Kinder haben verbriefte Rechte heutzutage, jedenfalls in vielen Ländern. Aber wenn wir, sagen wir mal, 2000 Jahre zurückgehen oder auch noch mehr, dann sieht es damit ziemlich schlecht aus. Ganz zu schweigen von geschütztem Aufwachsen, wo Kinder ohne ökonomischen Druck sich frei entfalten können, ohne Gewalt oder Benachteiligung, aber dafür mit Bildung und Lebenschancen. Im alten Ägypten zum Beispiel, Kind sein im alten Ägypten, das dürfte nicht einfach gewesen sein. Damit beschäftigt sich eine Ausstellung im Ägyptischen Museum in München. Arnulf Schlüter ist Direktor und hat sie gerade eröffnet. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Balzer.
Bei der Eröffnung war ja auch Ihre Tochter dabei, haben Sie mir erzählt. 13 Jahre alt. Also Richtig. Ich würde mal sagen, sie wird sich garantiert nicht mehr als Kind bezeichnen lassen. Aber sie hat vielleicht noch ein Empfinden von ihrer deutschen Kindheit, ihrer Münchner Kindheit womöglich. Welchen Blick hatte sie drauf geworfen?
Sie hatte sogar Freundinnen dabei, mit der sie gemeinsam die Ausstellung erkundet hat. Und wir haben diese Ausstellung so konzipiert, dass sie eben eine Familienausstellung ist, also wirklich auch Kinder und Jugendliche. Ja, meine Tochter würde sich wahrscheinlich als Jugendliche bezeichnen, nicht mehr als Kind, tatsächlich anspricht. Und ich hatte den Eindruck, dass wir da wirklich großen Spaß hatten.
Und wenn sie ihr, sage ich mal, wenn sie ihre Kindheit verglichen hat mit der Kindheit, die Kinder damals im alten Ägypten so erleben mussten, welchen Eindruck hatte sie bekommen?
Ja, dann hat sie sicherlich gemerkt, dass heute Dinge glücklicherweise ganz anders gelagert sind, als es damals im alten Ägypten vielleicht waren. Also im alten Ägypten, das kann man so pauschal sicherlich sagen, ist die Kindheit sehr stark geprägt von Herkunft, Geschlecht und sozialem Status. Also schon die Frage, ob man im alten Ägypten zum Beispiel in die Schule gehen durfte, also lesen und schreiben lernen durfte, war ganz klar geprägt davon. Man konnte davon ausgehen, dass also 3% vielleicht, also 3 von 100 Kindern tatsächlich lesen und schreiben gelernt haben, fast ausschließlich Jungs, und alle anderen eben keine Chance hatten, sozial höher aufzusteigen, ihren Beruf frei zu wählen, sondern die haben sehr früh in der eigenen Familie mitarbeiten müssen, die haben auf ihre Geschwister aufgepasst, bei der Ernte mitgeholfen, die Tiere gehütet. Und die Kindheit endete sicherlich auch deutlich früher, als das heute der Fall ist. Also Mädchen wurden beispielsweise schon im Alter von 12 bis 15 Jahren verheiratet und gründeten dann eine eigene Familie. Also das waren doch ganz andere Voraussetzungen als die, die wir heute haben.
Und wer waren diese 3%?
Das waren vor allen Dingen die Jungen, die eben aus den Ständen der Priester, der Beamten, der Schreiber stammten. Also das war eigentlich der Regelfall, dass Jungen auch ihren Vätern im Amt nachfolgten. Also wenn der Vater beispielsweise ein Schreiber war oder wenn er ein Priester war, dann hat er dafür gesorgt, dass seine Söhne, vor allem sein ältester Sohn, ihm im Amt nachfolgen. Und da war die Voraussetzung eben das Lesen und Schreiben lernen.
Aber es gab auch, Sie sagten, gelegentlich Mädchen, die etwas lernen konnten, die lesen und schreiben lernen konnten. Was waren das für Geschichten?
Also wir wissen aus dem alten Ägypten, dass beispielsweise Prinzessinnen oder auch Königinnen teilweise sogar die diplomatische Post übernommen haben. Also auch solche Dinge sind belegt, also internationale Korrespondenz mit den Nachbarländern beispielsweise. Also wenn da Frauen aus dem Umfeld des Königs kamen, dann konnten sie mit Sicherheit auch lesen und schreiben. Und vor allen Dingen in der späteren Zeit des alten Ägypten, da haben dann zunehmend auch mehr Leute und auch mehr Frauen lesen und schreiben können. Da haben wir dann ein bisschen höhere Rechtschreibung. Quoten als diese 3%, die wir vorhin angesprochen haben.
Also Schule und Bildung das eine, aber Ihre Ausstellung geht ja auch weit darüber hinaus. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Begriff von Kindheit ja damals gar nicht so reflektiert wurde wie heutzutage. Welche Rechte hatten Kinder eigentlich damals?
Ja, also es gab keine verbrieften Rechte, es gab kein kodifiziertes Recht, es gab kein Alter, in dem man offiziell für erwachsen erklärt wurde. Man muss sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, dass die Kinder 3 Jahre lang Frust der Mutter getrunken haben und Säuglinge waren und dann vielleicht bis zum Alter von 10 Jahren tatsächlich so etwas wie eine Kindheit erlebt haben, in dem Sinne, dass wir altägyptische Texte haben, die davon sprechen, dass man, wörtliches Zitat, 10 Jahre seines Lebens verbringt, ohne das Leben oder den Tod erkannt zu haben. Also da wird gesagt, dass man für sein eigenes Handeln vielleicht in diesem Alter noch nicht voll verantwortlich sein kann, dass man den Ernst des Lebens noch nicht begriffen hat. Und dann geht es aber mit Sicherheit bereits los. Dann waren die Kinder da schon sehr stark eingebunden in das Überleben der jeweiligen Familie. Wir haben da ganz viele Quellen zu und davon berichten wir eben auch in dieser Ausstellung. Also wir beginnen damit, in welchem Umfeld die Kinder aufgewachsen sind, auch was sie für Kleidung getragen haben, was sie gegessen haben, wie das Leben am Nil damals eben so aussah. Und dann beschäftigen wir uns aber in dieser Ausstellung auch mit so Themen wie Sport und Spiel und Freizeitgestaltung. Wir beschäftigen uns natürlich mit dem Bild des Kindes in der Kunst und in der Literatur. Wir sprechen aber auch über Religion, Magie und Medizin. Und selbst so Themen wie der frühe Tod von Kindern und die Jenseitsvorstellungen werden in der Ausstellung thematisiert.
Wurde denn wenigstens ein Teil dieser Kinder respektiert als individuelle Menschen?
Respektiert wurden sie auf jeden Fall und gerade die darstellende Kunst und auch schriftliche Äußerungen deuten darauf hin, dass man eben selbstverständlich zu den eigenen Kindern eine große Zuneigung hatte, dass man sich um ihr Wohlleben gekümmert hat, dass man sie versucht hat zu beschützen, dass man ihnen die besten möglichen Chancen gegeben hat. Und die Kinder waren natürlich auch aufgeladen mit den Vorstellungen davon, dass die Familientradition weitergeführt wird, dass die Familie weiter existiert, aber zum Beispiel auch, dass die Kinder dafür zuständig waren, ihre dann verstorbenen Eltern im Jenseits zu versorgen. Das sind so die Dinge, die wir beispielsweise in Grabmalereien auf Stelen und Ähnlichem sehen, dass da eben die Kinder auch für dieses Fortleben in realita, aber eben auch im Jenseits eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben. Und selbst in der Religion spielt die Kindheit eine ganz entscheidende Rolle. Also das Konzept von Weiterleben, von Regeneration, von Verjüngung, das sind Dinge, die in der Religion, in den Jenseitsvorstellungen ganz zentrale Aspekte sind.
Hm. Viele Pflichten, viele Herausforderungen, auch viele Erwartungen vielleicht an die Kinder. Aber diese Vorstellung von heute, die kann man vermutlich gar nicht einsetzen, dass ein Kind auch einfach sich selbst finden darf, dass es spielen darf, dass es frei sein darf, dass es eine eigene Persönlichkeit entwickeln darf?
Also diese Freiräume hat es sicherlich auch gegeben. Also wir haben Darstellungen von spielenden Kindern, wir haben Darstellungen und auch archäologische Befunde von Spielzeug, von kleinen Holzfiguren, von Bällen. Wir kennen Brettspiele aus dem alten Ägypten. Also das sind Dinge, die wir auch in der Ausstellung nicht nur kommunizieren, sondern wirklich auch erlebbar machen. Das ist eine Mitmachausstellung, bei der man sich beispielsweise in der Ausstellung auch hinsetzen kann und altägyptische Brettspiele ausprobieren kann an Spieltischen. Also diese Dinge hat es sicherlich auch gegeben, aber auch das wieder sehr stark davon abhängig, in welchen sozialen Schichtungen man aufgewachsen ist. Dass Kinder aber grundsätzlich den Drang zum Spielen hatten, sich mit Freunden getroffen haben, draußen herumgetollt haben, das ist sicherlich auch für das alte Ägypten ganz so anzunehmen, wie wir das eben heute wissen und kennen.
Ja. Ist Ihre 13-jährige Tochter dann am Ende, um zu ihr zurückzukommen, mit welcher Stimmung ist sie aus dieser Ausstellung gegangen? Hat sie gesagt, ach, ich bin eigentlich froh, eine Kindheit in Deutschland von heute verlebt zu haben?
Also ich glaube, es hat ihr zunächst mal Spaß gemacht, darüber überhaupt zu erfahren. Also wir haben diese Ausstellung so gebaut, dass man da tatsächlich viel mitentdecken und erleben kann. Wir haben zum Beispiel für Kinder uns ein paar Sachen einfallen lassen. Die können mit UV-Taschenlampen versteckte Hinweise suchen in dieser Ausstellung, mit der Hilfe von versteckten Mini-Panoramen ein Rätselheft lösen. Und zunächst einmal macht es einfach nur Spaß, aber das ist eben auch Teil dieser Ausstellung, dass wir versuchen, über das Erzählen von dem, wie es damals war, so ein bisschen eine Reflexion zu erreichen über unsere Möglichkeiten heute. Und auch heute ist nicht alles ideal, das ist uns völlig klar. Auch heute spielen möglicherweise immer noch Geschlecht und Herkunft und andere Dinge eine zu große Rolle bei uns, auch in der Chancengleichheit, selbst bei uns in Deutschland. Aber wir können auch über das, was wir bereits erreicht haben, tatsächlich sehr froh sein. Und wenn die Kinder diesen Gedanken mitnehmen, wenn sie beim nächsten Mal in die Schule gehen und vielleicht nicht nur darüber schimpfen, dass sie in die Schule gehen müssen, sondern im Kopf haben, dass es vielleicht auch ein Privileg ist, lernen zu dürfen und ein bisschen sein eigenes Leben bestimmen zu dürfen, dann ist da, glaube ich, auch schon viel gewonnen.
Sagt Arnulf Schlüter, Vater einer 13-jährigen Tochter und auch Direktor des Museums ägyptischer Kunst in München. Über das, was man in dieser neuen Ausstellung noch bis Juni nächsten Jahres erleben kann, Kindheit am Nil, Aufwachsen im alten Ägypten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und viele Grüße an Ihre Tochter.
Ich danke Ihnen für das Gespräch und für Ihr Interesse. Ganz herzlichen Dank, Herr Walzer.
Gerne. So, und Arno Ozesek schaut in die Feuilletons vom 29. Oktober.
Vor genau 1961 Jahren brannte Rom. Jetzt hat sich der Brandstifter in der Türkei geoutet. Erdogans inhaftierter Rivale Ekrem Emamoglu übernahm Anfang dieser Woche die Verantwortung für den Brand, von dem allgemein angenommen wurde, Nero habe ihn gelegt. Heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und Sie haben sicher sofort gemerkt, es handelt sich nicht um triviale Fake News, sondern um bittere Satire. Bülent Mumay attackiert in der Kolumne Brief aus Istanbul die türkische Justiz, weil sie unter der Fuchtel des Präsidentenpalastes Haftbefehl gegen den Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu, dessen Wahlkampfleiter Necati Özkan und den Journalisten Merdan Yanardar erlassen hat. İmamoğlu und Özkan sind ohnehin noch inhaftiert, weshalb Mumay erklärt, um auszuschließen, dass sie freikommen, weil der Korruptionsvorwurf gegen sie nicht bewiesen werden konnte, wurden sie jetzt einer zweiten Straftat bezichtigt, politischer Spionage. Auf diese Bezichtigung wiederum hat İmamoğlu mit der Bemerkung reagiert, ich bin Opfer einer Verschwörungstheorie. Es wäre wohl realistischer, dass ich Rom in Brand gesetzt habe. Apropos Verschwörungstheorie. In dem Film Begonia des griechischen Regisseurs Yorgos Lanthimos glaubt Teddy, gespielt von Jesse Plemons, dass die hochgradig selbstoptimierte CEO Michelle Fuller, gespielt von Emma Stone, ein Alien sei und eine Invasion auf der Erde vorbereitet. Die Süddeutsche Zeitung feiert Begonia als das witzigste Duell des Kinojahres. Zugleich betont Sophia Glasel, Yorgos Lanthimos führt das Publikum absichtlich auf falsche Spuren und bringt uns damit in ein unauflösbares Dilemma. Welchem dieser manipulativen Arschlöcher würden wir glauben und im Zweifel folgen? Auch Arabella Wintermeyer zeigt sich in der Tageszeitung angetan, aber keineswegs, weil der Film erwärmend wäre. In Begonia lässt Yorgos Lanthimos Verschwörungswahn und Konzernkultur kollidieren, bis nichts Menschliches mehr bleibt, außer der Frage, warum wir einander so unaufhörlich das Leben schwer machen. Hatte sich das ZDF zu leicht gemacht, als es Beiträge einer Produktionsfirma aus dem Gazastreifen gesendet hat? Die Bild-Zeitung jedenfalls behauptete, der mittlerweile vom israelischen Militär getötete Hamas-Offizier Abu Mata sei Mitarbeiter des ZDF gewesen, was das ZDF bestritten und Israel wegen des Angriffs auf Abu Mata scharf attackiert hat. In der SZ klärt Moritz Baumstieger auf. Etwas mehr als eine Woche später nun legte die Armee einen Beweis vor, der die Anklage des ZDF gegen Israel von damals etwas schal klingen lässt, den Spin, den Bild der Geschichte gibt, aber auch ein getöteter ZDF-Mitarbeiter in Gaza war Mitglied der Hamas, ist zumindest auf Bild.de zu lesen, was dann doch verkürzt ist. Abu Mata arbeitete nicht direkt für die Mainzer, sondern für einen TV-Dienstleister in Gaza, der neben dem ZDF noch andere internationale Sender mit Bildmaterial versorgt. Moritz Baumstieger in der SZ. Für den FAZ-Autor Michael Hahnfeld jedoch bleibt das Verhalten des ZDF ein Skandal, der die Reputation des öffentlich-rechtlichen Senders fundamental erschüttert. Wie kann es sein, dass ein ZDF-Dienstleister bei der Hamas ist? Warum meinte der Sender noch vor einer Woche, er wisse es besser? Wieso sollen wir glauben, dass es keinen Einfluss auf die Berichterstattung gibt? Wieso sollen wir dem ZDF, das zuerst den Ton moralischer Überlegenheit auftrumpft und sich dann kleinstlaut davonstiehlt, noch irgendetwas in diese Angelegenheit abnehmen? Darüber ließe sich streiten, aber wie lange noch? In der Tageszeitung Die Welt äußert Richard David Precht die Befürchtung, dass die Kommunikation unter Menschen in 10 Jahren das Überflüssigste der Welt sein wird. Begründung? Die KI wird irgendwann besser in den Dingen sein als das, was wir Menschen machen können. Und dann brauche ich eigentlich im herkömmlichen Sinne keine Gespräche mehr, keine Leute mehr, die Sachbücher schreiben. Und auch das Feuilleton wird überflüssig. Damit würde eine gut 3000 Jahre alte Kulturentwicklung enden. Das Feuilleton überflüssig? Nun, wir verweigern uns diesem defätistischen Gedanken und sagen, bis zum nächsten Mal.
Arnold Sessig aus den Feuilletons vom 29. Oktober. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.